Progressive Workshop.
In deinem Gehirn fängt es an zu arbeiten, dass auch ein anderes Leben möglich ist für sie. Im Upper Room Work, ja, ist im Prinzip die Arbeit, die ich mit unseren Klienten mache, wenn wir uns einfach mit der Seele verbinden.
Das berührt mich so sehr und das macht so viel Spaß und ich bin so dankbar. Also das, worum es geht, ist: erinnere dich. Erinnere dich daran, wer du wirklich bist, was dein Weg ist, was du machen möchtest.
Würde ich die Krise kriegen.
Ja, vor allen Dingen, ich meine, stell dir mal vor, du bist allein und hast drei kleine Kinder und musst arbeiten. Und noch ein Problem.
Oh, Alter, geh mir weg, verlabert die sich hier gerade in irgendwas.
Habt ihr es jetzt verstanden?
Ich hab's jetzt. Das, was du bei uns bekommst, ist Mühelosigkeit.
Du meinst, dann gäbe es sehr viel mehr Heiratsanträge.
Naja, du würdest ja auf jeden Fall gar keinen Stress damit machen. Ja, du könntest einfach mal ausprobieren, wenn es nicht klappt, okay, frage ich nächstes Jahr nochmal. Das ist so deshalb die Frage. Und mein erster Schritt in die Luxuswelt, den gab's überhaupt nicht. Ich war nie außerhalb dessen.
Hi, ich bin Julia.
Und ich bin Finn.
Und du hörst Millionaire Spirit.
Wir sind Mutter und Sohn
und führen zusammen ein Multimillionen-Mentoring-Business.
In unserem Podcast Millionaire Spirit teilen wir unseren Alltag, reden über Gott und die Welt, Manifestation, Geld, Businessaufbau und Energie. Schön, dass du zuhörst. Hallo, ihr Lieben! Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast
Millionaire Spirit.
So schön, dass ihr eingeschaltet habt und uns begleitet in den Alltag einer Unternehmer-Family mit Millionen-Business.
Siehste, jetzt hast du es wieder gesagt und jetzt war es richtig. Ich habe ja beim letzten Mal wieder einen zusammengestattet.
Ein bisschen durcheinander.
Wer sind wir nochmal?
Zur letzten Podcast-Folge und du ja auch. Also wir haben zur letzten Podcast-Folge ganz viel Feedback bekommen, dass ihr das auch schön findet, wenn wir übers Wetter, über Handtaschen und so ganz
private Sachen sprechen.
Genau.
Genau.
Wetter ist jetzt gerade auf Zypern übrigens sehr, sehr schön.
Das ist so schön. Ich bin gestern aus Mitteleuropa gekommen und es ist wie ein großes Aufatmen, wenn man hierher kommt und hier ist schon so richtig Frühling. Also in der Sonne sind es echt locker 25 Grad oder so, vielleicht sogar noch mehr. Das Auto hat sogar gesagt 27 Grad.
Ja, also das war echt, wir waren Mittagessen in einem ganz tollen Restaurant und wenn du dann so zum Auto läufst in der Sonne, das ist so warm, also es ist richtig ein Sommergefühl, total schön.
Oh, und ich fand es in Mitteleuropa, ich meine gut, ich bin es jetzt auch nicht so gewöhnt.
Also Mama war in der Schweiz und in Deutschland.
Ja, genau, deshalb sage ich Mitteleuropa. Ich fand es so kalt und man muss sich ja dann so dicke Sachen anziehen. Und ich habe immer so dieses Gefühl von Unbeweglichkeit, wenn ich mich in so viele warme Sachen reinquetsche. Weil dann ist man ja so dick angezogen und dann ist es so ein Gefühl wie so ein Michelin-Männchen. Mhm. Weißt du, so diese ganzen Ringe um einen rum.
Also ich muss gestehen, ich mag das manchmal, dass du einfach mal wieder was anziehen kannst, dass du mal einen Pullover, mal einen schönen Mantel, dass du sowas überhaupt mal tragen kannst, weil du rennst hier eigentlich im Sommer monatelang nur in Badehose, T-Shirt und Flipflops rum. Mhm. Und dann ist es schon echt sehr schön, finde ich, wenn du dich mal wieder gescheit anziehen kannst, mal wieder Stiefel tragen, solche Sachen. Aber jetzt ist es, also ich wusste gar nicht, wie sehr ich es vermisst habe, bis ich es jetzt wieder hatte. Ich habe das letzte Woche noch genossen, einen Mantel anzuziehen und jetzt von einem auf den anderen Tag plötzlich so geiles Wetter. Du kannst wirklich ein T-Shirt-Ding rumrennen.
Ja, tun ja auch viele. Wenn du rausgehst, siehst du viele mit dem T-Shirt.
Ja, also vielleicht ist das eigentlich schon mein Erfolg der Woche, obwohl ich noch was anderes aufgeschrieben habe.
Was ist denn das andere?
Ich hatte gestern einen so produktiven Tag. Ich hatte vormittags einen Elysium-Call. Nachmittags war ein Superpower-Call. Abends war Platin-Call mit unseren Utopia-Kunden. Dazwischen auch ganz, ganz viel geschafft, Videos gedreht. Wir haben gerade viele irgendwie auch neue so Ideen und Sachen, wo wir gerade viel brainstormen. Und das hat total viel Spaß gemacht. Und einfach abends war ich echt platt dann und es ist selten, dass ich einen Tag habe, wo so viel ist, gerade so viele Calls ist dann manchmal anstrengend, wenn du dann halt, ich habe gestern 5 Stunden Call dann gehabt oder noch länger und es ist ja auch sehr tief, also wenn wir dann Hot Seats haben und dann Leute Fragen stellen und das ist ja schon energieraubend. Also es gibt einem auch ganz viel Energie, soll es nicht gucken, energieraubend klingt total scheiße. Ne, aber es ist auf jeden Fall, du bist dann abends platt. Und vor allem, du merkst es dann auch so, dass du dir den Mund so fusselig geredet hast, weil du halt den ganzen Tag nur redest. Aber ich dachte gestern Abend so, das ist so krass, was wir bewirken, was wir hier geschaffen haben, was wir für eine Welt kreiert haben, dass ich mit Menschen sprechen kann und die die wir so langfristig begleiten, wo du so siehst, durch welche Phasen die gehen, wo man zusammen Erfolge feiert, wenn es irgendwelche Probleme gibt, du denen den Rücken frei hältst und einfach so in dieser Gemeinschaft so voranzugehen, das berührt mich so sehr und das macht so viel Spaß und ich bin so dankbar, auch für jeden von euch, der diesen Podcast hört, egal ob ihr jetzt schon in einem Programm bei uns seid oder nicht. Früher oder später werdet ihr es mit Sicherheit sein und ich freue mich auf den Tag und es ist einfach ein wunderschönes Gefühl und ich bin jeden Tag dankbar für die Arbeit, die wir machen können.
Ja.
Was ist dein Erfolg der letzten Woche?
Ich habe da drüber nachgedacht und ich war ja letzte Woche, ich war erst einige Tage in der Schweiz, in Basel bei Joe Dispenza, Dr. Joe Dispenza, dem einen oder anderen sagt das bestimmt was. Und danach habe ich noch meine Familie in der Nähe von Frankfurt besucht. Und bei Dispenza ist mir Folgendes aufgefallen und das fand ich sehr interessant. Also das war jetzt ein progressive Workshop. Also eher für Anfänger und jetzt, ich habe aber irgendwie alle Bücher von ihm gelesen, vor Jahren, vielen Jahren schon, hat er auch irgendwann mal 2018 oder so mal einen Online-Kurs gemacht, auch einen teuren, also jetzt nicht irgendwie so nur 3 Tage Basis oder kostenfrei oder so, sondern richtig so, weiß nicht, der hat richtig was gekostet. Das heißt, ich bin mit der Arbeit eigentlich vertraut und habe halt diesen Workshop gemacht und mir ist Folgendes aufgefallen, also der erreicht ja super viele Menschen. Der hat ja wirklich in dieser Woche mit 16.000 Leuten gearbeitet.
So geil.
Und das erstmal, das finde ich wahnsinnig gut. Das
Hammer.
Ja, das ist ein Hammer, weil das sind 16.000 Leute, die fangen an umzudenken. Aus über 50 Ländern, glaube ich, ja. Und die fangen an umzudenken. Die fangen an, sich nicht mehr zufrieden zu geben mit dem, was sie einfach haben, sondern die fangen an, in deren Gehirn fängt es an zu arbeiten, dass auch ein anderes Leben möglich ist für sie und so. Und das erstmal fand ich total cool. Dann ist es ja so, dass Dispenza sehr, sehr wissenschaftlich arbeitet. Und es gibt einen Teil in mir, der mag das irgendwie, so weil ich das ganz cool finde. Ah, das kann man auch für meinen Verstand belegen. Und ich habe gemerkt, ich habe das so vor 5, 6 Jahren, habe ich das noch viel, viel mehr gefeiert als heute. Also heute brauche ich das gar nicht mehr. Also das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Dann ist mir noch was aufgefallen, das fand ich auch sehr
spannend. Das ist spannend, wir haben ja vorhin beim Mittagessen schon drüber gesprochen, wo ich meinte, ich kann bei dem so gar nicht andocken. Und auf der einen Seite liegt es, glaube ich, daran, dass der halt seine ganzen Themen sehr so auf Gesundheit bezieht. Aber auf der anderen Seite ist es so, also ich glaube, in vielen Hinsichten bin ich genau das Gegenteil davon. Also so gar nicht verkopft und so das so durchdenken.
Ja,
und
genau.
Das ist, also, ja.
Und das fiel mir halt auch auf, das bin ich halt auch nicht so, obwohl es auch einen Teil in mir gibt, der das irgendwie ganz cool findet. Ja, und ich habe ja auch wissenschaftlich gearbeitet früher und so. Aber mir fiel es halt schon auch auf, dass diese wissenschaftliche Weise viel, viel umständlicher und komplexer ist. Mhm. Und der hat so eine bestimmte Atemtechnik. Also so eine Atemtechnik, damit aktivierst du quasi die Zirbeldrüse im Kopf und die Zirbeldrüse, sagt man, das ist sozusagen dein Verbindungsstück zur Seele, sagen viele. Und ja, und dann habe ich mir gedacht, also nur für die, die es jetzt hören und nicht sehen, Finn baut hier gerade sein Mikrofon ab, um es in der Hand zu halten. Und da ist so ein schwerer Bleifuß.
Oh, ist das schön, wenn man sich so zurücklehnen kann.
Auf jeden Fall, dieses ganze Ding mit dem Aktivieren der Zirbeldrüse und dadurch wirst du glücklich und so weiter, ich verstehe, was er meint. Und der macht ja auch wissenschaftliche Arbeit, der belegt es ja alles und hat zig Studien gemacht und macht immer mehr, Tausende von Leuten und so weiter. Und das finde ich ja eben auch irgendwie ganz, ganz toll, weil dadurch bekommen sehr viele Menschen Zugang zu ihm. Und ich habe gemerkt, ich brauche das alles nicht. Und wenn wir Upper Room Work machen, dann sind wir irgendwie 20 Mal so schnell und erreichen viel, viel mehr innerhalb von viel, viel kürzerer Zeit.
Ich muss vielleicht noch mal kurz sagen, was Upper Room Work ist.
Genau. Und Upper Room Work ist, ist im Prinzip die Arbeit, die ich mit unseren Klienten mache, wenn wir uns einfach mit der Seele verbinden. Oder die mache ich ja auch selber für mich. Ja, wenn die Verbindung mit der Seele wiederhergestellt wird, weil ich bin der Meinung, die hat ja jeder. Also wenn wir auf die Welt kommen, haben wir die Verbindung mit unserer Seele. Und bei kleinen Kindern kannst du das auch sehen. Die, stellen die Dinge nicht in Frage, die akzeptieren das alles, die nehmen das alles hin. Die kleine Kinder haben eine ganz, ganz andere Art zu leben als wir.
Auch sehr impulsgesteuert.
Genau, impulsgesteuert und zwar mit echten Impulsen und eben nicht mit diesen Pseudo-Impulsen.
Die Fantasie, die Magie, die sie sehen. Genau,
ja, nehmen auch oft andere Wesenheiten noch wahr und sowas. Ja, also die haben irgendwie, die sind noch auf dieser Schwelle, die haben noch einen super guten Zugang. Und je nach familiärem Umfeld ist es natürlich so, dass wir das sehr, sehr früh auch abtrainiert bekommen. Mhm. Also manche Kinder ja tatsächlich schon ganz, ganz früh. Du ja nicht so früh, Gott sei Dank. Ja. Ich eigentlich auch nicht so früh, weil ich komme aus einer sehr spirituellen Familie. Aber irgendwann, spätestens in der Schule, fängt es halt an. Ne? Träum nicht so. Und dieses Ganze, wo du gesagt bekommst, dass all das, was du eigentlich so mitbringst, dass das irgendwie nichts wert wäre.
Naja, auch sämtliche Schicksalsschläge und was man so durchmacht oder irgendwie harte Zeiten, durch die man durchgeht, das framet einen ja alles extrem. Und auch ich glaube halt, also da haben wir gestern Abend im Platin-Call drüber gesprochen, dass es so wichtig ist, dass wenn du gerade in einer Phase bist, wo du merkst, dass es dir gerade schwerfällt, den Fokus zu halten, dass du das einfach akzeptierst und gar nicht versuchst, den Fokus zu halten. Also jetzt zum Beispiel, wenn du gerade erkältet bist und dein Körper Ruhe braucht oder wenn du gerade mitten im Umzug bist oder die ganze Family gerade über Weihnachten da ist und du aber parallel dann schlechtes Gewissen hast, weil du dich gerade nicht um Social Media oder ums Verkaufen oder sonst was kümmerst, dann wird es auf der einen Seite eh nicht so gut funktionieren, wie wenn du wirklich vollen Fokus hast. Aber das, was eigentlich noch viel schlimmer ist, ist, dass sich das bei dir so abspeichert. Und wenn du das nächste Mal wirklich den Fokus halten möchtest, dann denkst du halt zurück oder nicht im Kopf, aber halt im Unterbewusstsein daran, dass es halt beim letzten Mal, als du es versucht hast, nicht funktioniert hat.
Dabei ist es ein ganz anderes Case gewesen.
Genau, wir nehmen dann diese Identität an von jemandem, bei dem es halt nicht so klappt. Und wir dürfen schon ein bisschen gucken, dass wir es uns mindset-technisch so einfach wie möglich machen, weil sonst sind wir immer mehr disconnected zu dieser Anbindung.
Genau.
Und gerade, also, ne, was du gerade meintest, wir kommen auf die Welt und wir haben das ja. Und je nachdem, welchen Weg wir dann gehen, was so passiert, das formt uns ja sehr. Und ich meine, das ist ja gut, dass wir basierend auf unserem Unterbewusstsein funktionieren, weil das hilft uns ja überhaupt so durch den Alltag zu kommen.
Ja.
Aber es sorgt natürlich auch dafür, dass wir uns ganz schnell selber in Schubladen einsortieren und selber in bestimmten Mustern denken und Dinge nicht so stark hinterfragen. Und
oder hinterfragen, obwohl es gar nicht notwendig ist oder so.
Nee, ich meine jetzt nicht hinterfragen eben, dass wir dann einfach, dass halt eben einfach das Muster abläuft.
Genau, und das hinterfragen wir nicht. Ja, verstehe. Ja, und genau das ist es halt, ja. Also wir sind halt sehr früh geprimed, aber auf das Priming kommt ja dann noch dazu, wenn man erwachsen ist. Und selbst wenn du jetzt Glaubenssatzarbeit machst ohne Ende oder so, ist es ja trotzdem so, dass dein Umfeld dich enorm mitformt. Das ist so eine, das ist energetisch, ist es so krass, wie das Einfluss auf einen hat. Selbst wenn du denkst, du hältst die ganze Zeit trotzdem deine Energie hoch und so, ich glaube dir das auch alles. Und trotzdem ist es ein kompletter Unterschied, in welchen Umfelden du dich bewegst, mit welchen Menschen du zusammen bist.
Du siehst das auch sofort.
Ja, genau, man sieht es auch von außen. So. Und beim Upper Room Work ist es eben so, dass wir durch ein, ja, das ist kein Coaching, das ist auch kein Reading in dem Sinne, als das mache ich nicht, ja, sondern ich führe dich dahin, sodass du selber so connected bist mit deiner Seele. Das ist eine 1-zu-1-Arbeit. Und in dem Moment, wo du in dieser Connection bist, kannst du Fragen stellen und kannst du Antworten erhalten und so weiter. Und dadurch, dass das für die meisten ein sehr krasses Erlebnis ist, kannst du das aber auch rekonstruieren. Und dann kriegst du in der Regel von mir auch hinterher einfach noch eine Anleitung, wie du damit weiterarbeitest über die nächsten Monate und diese Verbindung wieder verstärkst. Also so, dass du eben das unterscheiden kannst von deinem Unterbewusstsein, von Bullshit-Stories, die man hat möglicherweise, ja, Ängste, die aufkommen und all so ein Zeug, was einen ja auch manchmal warnt, in Anführungsstrichen den nächsten Schritt zu machen. Und deshalb, das ist für mich, ist das eine so super wichtige Grundlagenarbeit für Unternehmertum der neuen Zeit, weil du halt durch die Connection mit deiner Seele eben in der Lage bist, halt sehr schnell Entscheidungen zu treffen, sehr in die Klarheit zu gehen, Dinge sehr von außen quasi aus einer Perspektive zu sehen, die einfach sehr förderlich ist. Und ja, das geht halt viel, viel, viel schneller, als wenn du dir dann Wolf manifestierst, wie bei Dispenza. Also nichts gegen Manifestation, das ist auch hilfreich, ja, um bei sich anzukommen und nicht immer abzudriften und so. Aber er macht es halt alles über Manifestation und zwar echt stundenlang auch. Also du musst nach seiner Empfehlung wirklich am Tag Minimum eine Dreiviertelstunde manifestieren. Mhm. Und das kriegen, glaube ich, einfach viele gar nicht gebacken, wenn sie eh einen stressigen Alltag haben.
Also du manifestierst ja eh den ganzen Tag.
Meditieren meinte ich jetzt.
Meditieren,
sorry. Genau. Und manifestieren tust du sowieso den ganzen Tag, aber er sagt halt, durch die Meditation.
Das hast du gerade dreimal.
Habe ich dreimal falsch gesagt?
Dreimal falsch gesagt.
Also ja. Leute, okay, wir halten es jetzt mal ganz klar auseinander. Dispenza sagt, du manifestierst durch die Meditation. Julia sagt, du manifestierst den ganzen Tag.
Von morgens bis abends. Von morgens und auch die ganze Nacht.
Und du brauchst eigentlich nicht unbedingt meditieren. Also wenn es dir gut tut, mach's. Aber Dispenza sagt halt am besten wirklich 45 Minuten Minimum täglich.
Würde ich die Krise kriegen.
Ja, vor allen Dingen, ich meine, stell dir mal vor, du bist allein und hast drei kleine Kinder und musst arbeiten oder so. Mhm. Das ist ja jetzt keine Seltenheit heutzutage.
Also das ist, glaube ich, auch der Grund, wie gesagt, warum ich bei dem so schwer andocken kann. Weil das halt gar nicht mein Vibe ist, das so kompliziert zu machen. Und ich denke immer wieder, Mama, ich würde, also ich kenne gar keinen, bei dem ich irgendwas kaufen könnte, außer bei uns. Ich finde es so geil, wie wir das machen.
Ist leider tatsächlich so.
Also ich finde wirklich, es gibt nichts, was ansatzweise so gut ist, wie das, was wir machen. Wenn ich mir irgendwie Sachen von anderen Leuten anschaue, das ist mir entweder viel zu verkopft oder viel zu strategisch oder einfach viel zu abgedreht und also zu spirituell klingt doof, aber oder zu esoterisch oder irgendwie auch so, ja, häufig driftet das Esoterische ja auch dann schon wieder so in dieses Verkopfte, wenn es dann irgendwie so Traumaarbeit und irgendwie Schattenarbeit
und noch ein Problem.
Oh, naja. Alter, geh mir weg. Es ist doch, also und bei uns ist doch eigentlich immer die ganze Zeit wie eine Riesenparty.
Ja.
Wir feiern die ganze Zeit geile Erfolge. Und eigentlich, wenn du bei uns bist, du bekommst gar nicht das eine, sondern du beobachtest halt, wie wir die Dinge machen, wie wir die Dinge denken und gehst dann halt genau deinen Weg und inspirierst dich einfach daran und guckst, was für dich halt am besten ist, hast einen tollen Austausch und ich finde das so viel besser als, also ich würde die Krise kriegen, wenn ich eine Stunde am Tag mich hinsetzen muss und mir irgendwie jetzt vorstellen muss, dass jetzt das Geld vom Himmel fällt.
Ja. Also der hat ja dann so geführte Meditationen mit so einer speziellen Atemtechnik eben, also was halt die Zirbeldrüse aktiviert. Und ich glaube halt, man kann es viel, viel leichter haben. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich toll, was er macht, weil er erreicht viele Personen. Und alleine das ist ja schon mal sehr, sehr gut. Aber ich habe eben auch gemerkt, eigentlich, also mit dem, wie wir das machen, das geht viel schneller. Und jetzt mal Hand aufs Herz, also so viele von unseren Kunden sagen auch immer, wenn die mal eine Weile mit uns gearbeitet haben, die sagen dann irgendwie immer so, so viel ist eigentlich nicht passiert. Und wenn ich dann so sage, okay, wie war es heute vor einem Jahr? Und dann war das, ist ein so krasser, krasser Unterschied.
Viele Kunden von uns sagen, so
Moment,
viel ist eigentlich nicht passiert.
Weil sie es nicht merken, weil es in so einer Leichtigkeit geht. Also man hat nicht, wenn man bei uns arbeitet, hat man nicht das Gefühl, man muss einen Riesenberg an Problemen lösen oder so. Insofern, dass man so sagt.
Das hast du jetzt aber komisch ausgedrückt. Das klingt jetzt so, als ob bei uns nichts passiert.
Doch, die Ergebnisse kommen, aber nicht durch diese harte Arbeit. Also man hat nicht das Gefühl, man muss sich jetzt irgendwie mega auf den Arsch setzen und muss unfassbar viel tun, um dann Ergebnisse zu erzielen, sondern viele Sachen kommen einfach so in dieser Energie von Leichtigkeit. Und wenn du dann nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr guckst, wo standst du vor einem Jahr, dann ist es so, als wärst du einfach Meilen gegangen. Das ist so meilenweit entfernt vom Ausgangspunkt, aber du hast nicht das Gefühl, du hast hart arbeiten müssen in der Zeit. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Du hoffst gerade, dass unsere Zuhörer auch wissen, was ich meine. Und denkst du im Kopf gerade im Sommer diesen Part schneiden?
Verlabert die sich hier gerade in irgendwas?
Habt ihr es jetzt verstanden? Also es ist keine harte Arbeit. Es ist nicht so, dass man irgendwie jetzt so Anleitungen bekommt, massenweise, was man alles tun muss und hier musst du technisch machen und dort und so. Und ich glaube halt, wie ich das damals gelernt habe mit dem Online-Marketing, war das am Anfang, das war echt einfach viel, was ich gelernt habe an Technik und an Marketing und so. Das musst du machen, das musst du machen, das musst du machen. Das hat ja auch dazu geführt, dass ich 12 bis 14 Stunden am Tag gearbeitet habe, inklusive Wochenenden. Und das hast du bei uns so nicht. Das hast du bei uns so nicht. Das, weil ich glaube halt, man kann vieles ganz, ganz leicht haben. Mhm. Aber da ist was anderes für erforderlich. Du versuchst jetzt gerade noch den Podcast innerlich zu retten oder so.
Nee, also ich das ist so. Manchmal dann sagst du was und dann denke ich so, also dann muss ich erstmal überlegen, ob ich das auch so sehe.
Also okay.
Weil ich denke mir immer, das ist gar nicht mein Business.
Dass es leicht ist oder was jetzt oder wie?
Ja,
oder?
Also das ist, also ich denke mir, das ist mir, ehrlich gesagt, also das ist mir scheißegal, wenn ein Kunde von uns 14 Stunden am Tag arbeitet.
Ah, okay.
Ich denke mir, die sollen machen, was die wollen. Ich habe heute Morgen noch einen Post geschrieben, wie wichtig das war vor 3 Jahren, dass wir diese Entscheidung getroffen haben, dass wir einfach niemanden mehr retten, dass wir niemandem mehr irgendwas überstülpen, dass wir nicht irgendwie sagen, hey, du musst es so und so machen, das ist der Weg, das ist hier quasi, wir geben dir das jetzt an die Hand, du musst es nur umsetzen. Ja, weil das ist ja wie so ein Spielzeugbusiness, sagen wir immer, ne? Das ist so wie, das ist ja dann kein echtes Unternehmen, das ist so wie malen nach Zahlen, das ist so.
Ja, ach, was machst du in 5 Jahren, wenn mal irgendwas schief geht und du hast plötzlich keinen mehr, der auf dich aufpasst? Ja,
und dann wunderst du dich, wenn du gelangweilt von deinem Business bist und sich das nicht aligned anfühlt und du da nicht excited bist und du dich immer irgendwie künstlich hochpushen musst. Und ich glaube, dass so aus der Natürlichkeit heraus werden sich die meisten jetzt nicht 14 Stunden am Tag hinter den Laptop klemmen. Und wenn sie sehen, wie wir es machen, dann wahrscheinlich eh nicht. Aber wenn du das machen willst, dann kannst du es komplett problemlos bei uns gerne auch machen.
Ich würde es dir empfehlen, es nicht zu tun, weil ich habe einfach schlechte Erfahrungen mit so einer Form.
Ich versuche alle mit abzuholen, merkt ihr das? Ich versuche euch alle mit ins Boot zu holen. Ich will euch allen was verkaufen.
Finn will heute den Podcast retten.
Möglichst, dass keiner jetzt denkt, oh, dann bin ich nicht gemeint. Doch, ihr seid alle, kauft das Scheißprogramm.
Nein, so schlimm ist es nicht. Aber es ist wirklich, eigentlich ist es nicht notwendig zumindest.
Nein, da habe ich auch nicht gesagt.
Ja, genau.
Nur,
Finn, ist es egal.
Ja, mir ist scheißegal.
Genau.
Also macht's oder lasst bleiben. Wenn es der Mama geht, dann lasst das bleiben.
Ja, genau. Ist einfach gesünder. Ist einfach gesünder.
Ja. Also es ist ja auch so eine krasse Form von Mangel, weil das ja meistens nur gemacht wird, um irgendwie zu kompensieren.
Ja,
Die Leute machen in der Zeit ja nicht etwas, was, also du kannst ja, wenn du 14 Stunden arbeitest, das kannst du ja jetzt so definieren, dass du 14 Stunden dich mit deinem Business beschäftigst, würde ich erstmal sagen, ist super. Oder du beschäftigst dich halt 14 Stunden mit so Abarbeiten. Und das ist einfach, also erstens mal ist das überhaupt nichts, was du irgendwie als Geschäftsführer machen solltest, sondern du solltest am Business arbeiten und nicht da drin. Und wenn du dann von morgens bis abends an deiner Webseite rumzimmerst oder irgendwie deine Positionierung zerdenkst oder das nächste Programm irgendwie zusammenschreibst und den ganzen Tag nur am Posten bist, also das ist es nicht. Und vor allem geht es ja auch viel effizienter. Also aus der Leichtigkeit heraus oder gerade weil man gerade inspiriert ist, da schreibe ich dir einen Post so runter. Wenn ich mich hinsetze und sage, so, jetzt möchte ich einen Post schreiben, dann sitze ich auch da erstmal und gucke ein weißes Papier an.
Ja, das stimmt. Mhm. Also es ist ja auch häufig so, dass man, das hast du auch gestern wieder im Call gesagt und das finde ich ist total wichtig, das immer wieder zu bedenken. Wenn man das Gefühl hat, es läuft gerade nicht so, ist man ja immer lieber in der Position, dass man den ganzen Tag was gemacht hat, weil man das Gefühl hat, irgendwie, ich habe ja was gemacht, ich brauche kein schlechtes Gewissen haben, ich war keine faule Sau, ja. Anstatt, dass man jetzt in der Hängematte gelegen hat und man hat nichts gemacht, weil dann könnte man immer noch so sagen, ja, es läuft halt nicht, weil du machst ja gerade nichts, ja.
Naja, andersrum. Man kann dann sagen, ja, es läuft zwar nicht, aber ich habe ja alles gegeben.
Das, genau, so. Und wenn dieses Gefühl ist den meisten Menschen ja immer noch lieber, nur man
das
hat ja oft.
Das meine ich mit dem Kompensieren.
Ja, genau. Ich erlebe das ja auch oft so, dass Leute etwas machen, was aber garantiert keine Kunden bringen kann.
Ja, oder halt auch das kann ja Kunden bringen, aber halt so, Ja, du musst halt so super viel machen, damit ein bisschen was passiert. Du musst super viel für Ads ausgeben, damit ein bisschen was passiert. Du hast irgendwie ständig Calls und tauschst dich mit Kollegen aus.
Oh Gott.
Und dann postest du hier mal rum und irgendwie, dann haust du wieder was Neues raus oder dann probierst du da mal was. Dann gehst du noch mal live und dann machst du noch mal was und dann machst du noch mal was in der Hoffnung, dass halt irgendwann mal was passiert. Aber da wird keine Geschwindigkeit reinkommen. Man merkt doch, wenn Geschwindigkeit reinkommt oder nicht. Ja. Also Leute, mal für alle, das ist nicht so, dass du irgendwie einfach, dass es noch ein paar Monate dauert und du einfach noch ein bisschen weiter ausprobieren musst und von einem auf den anderen Tag macht es plötzlich Klick und das Universum schickt dir das alles. Wenn das gerade nicht funktioniert, was du machst, halt ist es unwahrscheinlich, dass es plötzlich ab morgen funktioniert. Also es geht schon darum, ein bisschen darauf zu gucken, okay, macht es Sinn, was ich hier gerade mache oder nicht? Führt es zu dem, was ich haben will oder nicht? Und wenn es nicht so ist, dann ist es schon mal grundsätzlich scheiße. Und wenn es so ist, aber sich nicht aligned anfühlt und du nicht das Gefühl hast, dass es wirklich deins ist, du gelangweilt bist von deinem eigenen Business, dann ist es auch komplett scheiße. Und ich glaube, also das, worum es geht, ist, erinnere dich. Erinnere dich daran, wer du wirklich bist, was dein Weg ist, was du machen möchtest. Und wenn du in deiner Reinheit bist, wenn du pur bist, wenn du an diesem tiefen Kern von dir dran bist und daraus kreierst, daraus schreibst, Ideen entwickelst, Impulse hast, dann wirst du zwangsläufig das geilste Business überhaupt haben, pures Excitement spüren und es wird laufen wie sonst was. Und du arbeitest auch noch total wenig.
Ja.
Also, wenn du an diesen Kern rankommst, dann wird es immer ein Match sein, egal was es ist. Selbst mit 14-Stunden-Tagen ist es dann voll das Match, weil es eben aus
genau,
dir kommt,
natürlich, klar. Also bei mir ist ja auch so, wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel an einem Buch schreibe oder sonst irgendwas, dann gucke ich doch nicht auf die Uhr und dann sage ich nicht, oh, jetzt sind 6 Stunden um, jetzt muss ich den Feierabend jetzt leicht im Preis.
Ja, ich habe ja auch gestern bestimmt 10 Stunden tun gehabt und auch die ganzen Calls und so, aber das ist schon selten, ja.
Ja, und es gibt dafür natürlich auch immer wieder Tage, da ist es plötzlich nur 2 Stunden oder gar nicht oder so. Und es geht ja auch manchmal darum, was würdest du stattdessen in deiner Freizeit machen? Und bei mir ist es ja so, dass ich viele Sachen, die Business sind, also wenn ich zum Beispiel schreibe, wenn ich ein Buch schreibe, fühlt sich das für mich nicht wie Business an. Das ist wie Freizeitbeschäftigung.
Ja.
Ich habe früher Gedichte geschrieben als junge Frau. Also da habe ich auch nicht das Gefühl gehabt, oh, das ist jetzt irgendwie beruflich oder sowas, ja. Sondern das ist Teil von mir und da hätte ich jetzt nicht das Gefühl, dass es Business.
Man kann das ja gar nicht so miteinander trennen.
Ja,
also
eben.
Auch jetzt
wie
hier eine Podcast-Aufnahme. Das, was jetzt hier am nervigsten ist, dran. So
aufbauen.
Ist das Aufbauen, dass ich das hier hinstelle.
Man muss morgens aufbauen, sonst
und
nervt's einfach.
Auch da, natürlich könnte man sich jetzt jemanden holen, der das dann für einen macht, der hier die Kameras hinstellt und die Lichter. Aber das fände ich auch schon wieder nicht so cool, weil dann wäre es auch wieder ein anderer Vibe, glaube ich.
Dann ist es wieder so offiziell.
Wenn hier jetzt noch einer sitzen würde und uns jetzt so zuguckt, wie wir quatschen, fände ich ein bisschen komisch.
Ich auch.
Also ist gut, dass wir hier zu zweit sind.
Ja, ja. Und das ist ja zum Beispiel die Idee für den Podcast, ist ja eigentlich auch daraus geboren, dass wir, wo wir noch zusammen gewohnt haben, das oft hatten, dass wir einfach manchmal abends, meistens abends, aber auch manchmal so irgendwie in ein Gespräch gekommen sind und es war einfach so gut und es war so deep und es war so schön.
Ja, du hättest nur auf Aufnahme drücken müssen.
Ja, genau. Und man hätte nur Aufnahme drücken müssen und das war ja eigentlich die Idee auch zu sagen, wir wollen einen Podcast, der genau das eigentlich wiedergibt, diese Situation.
Ich hab's jetzt. Das, was du bei uns bekommst, ist Mühelosigkeit.
Mühelosigkeit, das ist genau das Wort, genau.
Also das bedeutet, dass wenn du einen 14-Stunden-Tag hast und wenn du gerade krasses Momentum hast, dass das sich geisteskrank äußert, aber dass wenn du irgendwie gerade so im Slowlife bist, dass es trotzdem einfach läuft wie sonst was. Dass wenn du einfach quasi einen kleinen Finger bewegst, dass das schon Riesenauswirkungen hat. Wenn du einen Post schreibst, dass das Riesenauswirkungen hat. Dass wenn du einmal irgendwie was Neues rausbringst, dass das Riesenauswirkungen hat. Weil ich glaube, bei vielen fühlt es sich wirklich so an, dass man so ganz viel machen muss, damit halt was passiert. Und dann ist halt das Ergebnis trotzdem geil. Also du verdienst ja trotzdem dann gutes Geld, in Anführungszeichen. Wahrscheinlich weit entfernt von dem, was du eigentlich willst. Aber viele würden sagen, da kann man doch nicht meckern. Aber es ist halt ein scheiß Gefühl, weil es halt trotzdem dann kein Match ist zu der Version, die du eigentlich gerade gedacht hast, gewesen zu sein. Und fühlt sich dann auch so an wie, eigentlich als hättest du dich unter Wert verkauft.
Und das ist das, was ich vorhin meinte, weil wenn du jetzt zum Beispiel ein Jahr in Utopia bist, dann hast du nicht das Gefühl nach einem Jahr, du hast irgendwie tierisch viel gearbeitet oder du hast so zusätzlich so viel Aufwand und jetzt machen wir dies und machen das und so.
Ja, weil du vorhin meintest, hast du nicht das Gefühl, dass so viel passiert ist.
Ja, genau. Also passiert im Sinne von gearbeitet. Also passiert im Ergebnis ganz, ganz viel. Ja, ja. Also nur, um das jetzt nochmal klarzustellen.
Habe mich echt gewundert, weil bei uns ist es ja teilweise, dass Leute noch bevor das Programm losgeht, das ja, die schon sagen.
Ja, das kommt ja eh oft vor.
Allein also, die Entscheidung. Ja,
ist. Die Entscheidung, in ein Programm zu kommen. Wir haben das letztes Jahr, das war auch echt total krass, eine liebe Kundin, die hat sich für Elysium entschieden und am nächsten Tag hat sie für 50.000 Euro verkauft.
Ja.
Oder 55.000. War auch krass. Es war so deutlich. Und die hatte ganz lange davor nicht ein Sale in dieser Höhe. Also es war sehr.
Ja, das ist bei Elysium. Ja. Ich denke mir immer, eigentlich ist es so bescheuert, überhaupt Angst vor dem Invest zu haben.
Ja.
Weil es so, ich meine, gut, ihr könnt es ja nicht immer so wissen wie wir, weil wir es ja bei jedem Einzelnen mitbekommen. Aber einfach jeder, der da reinkommt, geht ab. Also selbst wenn du irgendwie, also wir haben da auch jetzt öfter schon Kunden drin gehabt, die haben vor anderthalb, zwei oder drei Jahren mit einer alten Strategie oder vielleicht irgendwie, die haben dann mit einer Agentur gearbeitet, waren irgendwo im Coaching, haben das auf eine bestimmte Art und Weise gemacht und dann lief es auch ganz gut. Irgendwann hat es aufgehört zu laufen, es hat sich nicht mehr richtig angefühlt und jetzt dümpeln die irgendwie so rum, ja. Und das ist jetzt vielleicht schon eine Weile her, dass die 30.000 oder 50.000 Euro im Monat hatten. Und irgendwie stehen die dann jetzt gerade so bei 7 bis 15 oder so seit zwei Jahren und dann kommen die in Elysium und einfach innerhalb von zwei Monaten sind die da wieder. Oder sogar noch viel weiter. Und das ist so, also, wenn es nicht so wäre, dass es da nicht mehr funktioniert, dann könnte man eigentlich glatt eine Garantie geben.
Also das ist halt generell im Coaching natürlich immer oder auch im Mentoring ist das halt immer unseriös zu garantieren, weil das einfach, das ist ja nicht so, dass man das selber als Coach oder Mentor hast, das ist ja eigentlich, es ist ja nicht dein Business, sondern, ne, wie du vorhin schon sagtest.
Naja, aber ich meine ja, dann hast du halt eben auch keinen Schiss mehr.
Ja, genau.
Wahrscheinlich ist es ganz gut, dass ihr Schiss vor Elysium habt, weil, also deshalb ist die Energie ja dahinter
so groß.
Die Energie
ist eine andere, genau.
Das, ich meine, stell dir mal vor, irgendwie, du willst jemandem einen Heiratsantrag machen und du weißt, wenn die Person Nein sagt, hast du so einen Knopf, um zurückzuspielen und keiner hat es mitbekommen. Zurückzuspulen.
Du meinst, dann gäbe es sehr viel mehr Heiratsanträge.
Naja, du würdest ja auf jeden Fall gar keinen Stress damit machen. Ja, du könntest einfach mal ausprobieren, wenn es nicht klappt, okay, frage ich nächstes Jahr nochmal. Oder auch, oder wahrscheinlich noch krasser jetzt so
oder die Fragen Schwester.
Aufs erste Date oder kannst du mir so Fragen aufs erste Date oder kannst du mir mal deine Nummer geben?
Ja.
Wenn man wüsste, dass, wenn da ein Nein kommt und dann kann ich es einfach quasi sofort wieder rückgängig machen, dann würden es wahrscheinlich viel mehr Leute machen.
Ja klar, wenn man wüsste, man kann keinen Korb kriegen oder so. Ja.
Aber da passiert dann auch keine Entwicklung. Also deshalb ist es schon wahrscheinlich ganz gut, dass ihr ein bisschen Schiss habt, wenn ihr bei uns irgendwas kauft.
Also wir sagen ja generell, also wenn du irgendwas total, wenn es einfach gar nichts mit dir macht, also wenn du nicht das Gefühl hast, es ist ein großer Schritt, dann ist das Programm zu klein.
Ja.
Das ist ganz einfach. Also wenn du zum Beispiel Utopia dir anguckst und sagst, ja, mach ich jetzt einfach mal, dann ist es, das ist zu klein für dich. Und es kann auch sein, dass du gerade noch Mühe hattest, in Utopia zu springen und dich überwinden musstest und aber eigentlich Utopia sogar schon zu klein ist für dich.
Ja, oder halt, dass du, das beobachte ich immer wieder, dass Leute sich angezogen fühlen von Elysium und dann mal starten wollen mit Utopia.
So. Ja, so, ja, genau.
Da könnt ihr ja alles machen, wie ihr wollt, aber nur, dass ihr von uns mal gehört habt, wie das in Wahrheit funktioniert.
In Wahrheit funktioniert es, macht den großen Schritt, ja, weil der große Schritt trägt halt selber dazu bei, dass du eine ganz, ganz andere Form von Energie freisetzt, also dieses ich spiele auf Sicherheit und bleibe in diesem Feld von Sicherheit, da eröffnen sich halt weit weniger Möglichkeiten, als wenn du direkt den Schritt ins Feld der Möglichkeiten machst, ist halt einfach so. Zuschauerfrage.
Ja, genau. Coole Community-Frage heute. Könnt ihr mal darüber sprechen, was euer erster Einstieg in die Luxuswelt war? Ich bräuchte da mal ein bisschen Inspiration, womit ich mich demnächst belohnen kann.
Das ist eine coole Frage. Wow, ich feiere dich erstmal. Wer auch immer das geschrieben hat, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ich weiß nicht, wie war das? Also ich muss gestehen, ich habe schon immer einen Hang zu Luxus gehabt.
Also bei dir fallen mir jetzt direkt zwei Sachen ein.
Ja, was denn?
Einmal die Chanel-Ballerinas.
Die habe ich mir mal gekauft, da war ich noch Studentin.
Genau, aber das war ja so das erste Mal, dass du. Und einmal, was so wirklich ein Step war, als wir dir in Wien diesen Burberry-Umhang. Genau, den Burberry-Poncho gekauft haben. Da erinnere ich mich auch noch dran. Das war eine mega geile Experience. Da sind wir, glaube ich, gerade nach Wien gezogen.
Genau, ja.
Haben wir noch nicht lange da gewohnt. Und das war so spontan.
Genau.
Wir haben das nicht geplant. Wir waren so in der Stadt, wir sind mal reingegangen. Du hast diesen Poncho anprobiert. Der hat ja auch, was hat der gekostet? 1,5 oder so?
1,500, ja, genau.
Also das war schon damals eigentlich viel Geld für mich, so, ja. Und den so ganz spontan zu kaufen, das war next level.
Ja. Wobei ich eben auch vorher schon einen Burberry Trench hatte, den hatte ich mir irgendwie auch schon vor dem Online-Business mal gekauft, aber eben ich hatte vorher schon so Designer-Klamotten und Schuhe und so, aber meistens so, also nicht so spontan gekauft, also, sondern eher so, jetzt kaufst du dir den Mantel für die nächsten 20 Jahre.
Genau, die,
so.
Diese Mindset-Funktion, ja. Ja, genau. Die das hat, die geht ja ein bisschen verloren, wenn du halt da 8 Jahre drauf hinsparst.
Genau.
Dir über, also jetzt habe ich die Tage gesehen, da hat jemand gepostet, dass es irgendein Tool gibt, dass du dir online, wenn du dir irgendwie eine Tasche kaufst, dass du dann da sehen kannst quasi, wie sehr hält die den Wert, wo kannst du die wieder verkaufen und so. Ist ja auch voll das Ding, dass viele dann quasi sich einmal eine gute Tasche kaufen, dann verkaufen die wieder, kaufen sich von dem Geld wieder eine andere und so. Kann ja jeder machen, wie er mag, aber da geht auf jeden Fall dieser Mindset-Faktor, dass das irgendwie das Geld-Mindset sprengt, das geht ja total verloren. Ja, weil eigentlich, das ist ja wieder total Mangel. Also dann kannst du ja lieber in Fülle zu Zara rennen und dir da 50 Handtaschen kaufen, die du schön findest, aber das ist ja dann auch schon wieder total zerdacht. Und sich zu überlegen, oh, was, das muss jetzt den Wert halten.
Oh
und,
Gott, ich hätte so Angst, diese Tasche zu benutzen dann. Ich würde die gar nicht benutzen wollen. Ich hätte Angst, irgendwie, dass die einen Kratzer kriegt oder sonst irgendwas.
Ich meine, ich erinnere mich noch, das war auch geil, als ich mein vorletztes Jahr Geburtstag hatte, wollten wir hier essen gehen. Und dann waren wir vorher noch in einem Laden und es war eigentlich mein Geburtstag.
Stimmt. Oh.
Und dann haben du und Corby, haben euch beiden eine Tasche gekauft, so eine Loro-Piana-Tasche, so eine ganz teure. Ja, eigentlich, wo ich dachte, sind wir zum Abendessen gegangen, da dachte ich, ist doch der Wahnsinn. Also jetzt haben die beide eine Handtasche bekommen und ich habe Geburtstag und ich nix. Also ich habe bestimmt auch ein paar Zigarren bekommen, halt als Geburtstagsgeschenk,
ja, genau,
morgens, aber nichts in dem Laden.
Stimmt,
und es war total
lustig,
weil ich glaube, die Tasche hat irgendwie 5.000 Euro gekostet oder so und jetzt haben wir ja letztens gesehen, die kostet jetzt 9.
Ja, die,
also,
Corby hatte mir das geschickt, dass die so raufgegangen ist.
Und das kann ja dann auch aus Versehen mal passieren.
Ich benutze sie trotzdem. Und ja, mit dem Luxus, also ich habe mich schon auch belohnt, aber diese ersten Chanel-Ballerinas, die habe ich mir wirklich zusammengespart, da habe ich ja, ich weiß nicht, 2 Jahre drauf gespart und ich hatte in Düsseldorf damals eine so süße Verkäuferin, die hat das mit mir so zelebriert, weißt du, ich habe ihr das halt erzählt, da ich da ewig drauf gespart habe und ich hatte so die Outfits im Kopf schon, wie ich die style und so, ich wusste es genau, ne, mit einer zerrissenen Jeans, mit einer 501 und am besten dann eben auch noch so eine Chanel-Jacke dazu, die ich natürlich nicht hatte, aber so und ein weißes schlichtes T-Shirt drunter und so, ich habe das so vor mir gesehen, ja. Es war, und ich habe die heute noch, die sind über 30 Jahre alt, diese Schuhe, und das ist so für mich immer
noch.
Trägst sie
ja nicht mehr, aber.
Nein, ich trage sie nicht mehr, aber ich habe sie einfach noch, das ist wirklich so ein Erinnerungsstück.
Ja.
Und ich erinnere mich aber, dass ich auch für einen großen Erfolg, den ich direkt am Anfang beim Business eingefahren habe, da wollen wir auch mal was zu machen. Ich habe am Anfang, hatte ich so ein Journal geführt auf eine bestimmte Art und Weise und habe immer die Umsätze alle 10 Tage, alle 2 Wochen verdoppelt quasi. Ne? Da wollen wir auch irgendwann mal, da mache ich noch mal was zu. Da gibt es noch mal ein Programm zu, wie man das macht. Ja, auf jeden Fall, da habe ich mich belohnt mit einem Kugelschreiber von Montblanc.
Bei mir, ich weiß noch, ich habe mir dann als wir in Frankfurt waren, mal diesen Louis Vuitton-Rucksack gekauft.
Ja, stimmt, ja.
Das war auf jeden Fall so ein Step. Aber ich habe auch schon, mit 14 habe ich ja schon mir meine Yeezys gekauft.
Ja.
Irgendwie
oder wir sind zu Burberry in Düsseldorf gerannt damals und du hast dir da die Klamotten anprobiert und so.
Da habe ich mir mal Burberry-T-Shirts gekauft,
genau.
Weil die haben so 150 Euro gekostet, das war nicht so teuer.
Ja.
Und da habe ich mir ab und zu mal so ein T-Shirt gekauft.
Ja. Aber da warst du schon versaut, weil diese Läden sind einfach völlig anders, ja, wenn du da in der Umkleide stehst. Das ist so anders als in Zara
oder so. Das ist so deshalb die Frage, und mein erster Schritt in die Luxuswelt, den gab es überhaupt nicht. Ich war nie außerhalb dessen.
Und Leute, das kann man, obwohl man auch ein winziges, also ich hatte ja wirklich finanziell jahrelang auch gar kein Budget.
Ich habe mir das ja alles selber gekauft.
Und du hast dir das selber gekauft.
Oder zum Großteil. Ne? Du hast mir natürlich mal Klamotten gekauft, aber
also man muss dazu wissen, dass Finn ganz früh angefangen hat, Geld zu verdienen, weil wir hatten ein Tonstudio und da hat er als Sprecherkind angefangen, damals schon, weil sein Papa auch und ich, wir waren beide Sprecher und wir hatten dieses Studio eben und ja.
Aber auch Schauspielzeug.
Und Schauspielzeugs, so, ja. Genau, bei RTL damals und so.
Na ja, gut, ihr Lieben. Dann hoffen wir mal, dass ihr uns jetzt heute richtig verstanden habt. Also, dass ihr jetzt immer noch Lust habt, irgendwas zu kaufen.
Oh Gott.
So, sonst nehmen wir die Folge wieder runter. Ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, gebt dem Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcast, dem YouTube-Video einen Daumen nach oben.
Und schreibt mal drunter bei YouTube, ob ihr es verstanden habt. Schreibt mal drunter. Hä, habe ich nicht verstanden. Erklär bitte nochmal. Ich erkläre es euch in den Kommentaren, wenn ihr es nicht versteht.
Also ihr Lieben, macht's gut. Wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.